um die 25 Grad. Die Zeit, es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Als Schlussstück unserer Reihe mit Novellen und Märchen von Eduard Mörike steht Mozart auf der Reise nach Prag auf unserem Programm. Mörikes berühmteste Erzählung, deren zweiten Abschnitt Sie heute hören können. Mörike schrieb die Mozart-Novelle zwischen 1852 und 1855. Es ist ein Tag im Herbst des Jahres 1787, als sich Mozart auf einer Reise von Wien nach Prag befindet, wo, nach der begeisterten Aufnahme von Die Hochzeit des Figaro durch die Prager, als Auftragsarbeit Don Juan, der in italienischer Sprache komponierte Don Giovanni, uraufgeführt werden soll. Mörike zeigt den Komponisten auf der Höhe seines Ruhms, zeigt seine intensive Lebensfreude, überschattet von der Ahnung eines frühen Todes. Es war Mörike nicht darum zu tun, den berühmten Komponisten historisch richtig darzustellen, sondern, wie er schrieb, ein kleines Charaktergemälde aufzustellen. Auf seiner Reise nach Prag ist Mozart, der von seiner Frau Constanze begleitet wird, während der Mittagsrast in einen gräflichen Schlosspark geraten. Dort wird er vom Gärtner überrascht, wie er gerade gedankenverloren eine Orange vom denkbar schönsten Pomeranzenbäumchen pflückt. Die Pflanze ist für einen feierlichen Zweck bestimmt. Und Mozart entschuldigt sich bei der Gräfin mit einem Billett, indes Graf und Gärtner, die ihren Vorbildern aus Figaros Hochzeit zum Verwechseln ähnlich sehen, miteinander beraten, wie sie dem Wiener Musikus die gerechte Strafe zukommen lassen können. Fügen wir noch hinzu, dass die 9 Orangen des geplünderten Bäumchens bei einer Verlobungsfeier die 9 Musen hätten vertreten sollen, die nun allerdings nicht vollzählig erscheinen können. Hören Sie jetzt wieder Achim Gerz.
Hier trat nun die Gräfin, hastig und mit freudiger Aufregung, das offene Billett in der Hand, aus dem anstoßenden Kabinett. »Wisst ihr«, rief sie, »wer unten ist? Um Gottes Willen, lest den Brief. Mozart aus Wien, der Komponist. Man muss gleich gehen, ihn heraufzubitten. Ich fürchte nur, er ist schon fort. Was wird er von mir denken? Ihr, Felten, seid ihm doch höflich begegnet. Was ist denn eigentlich geschehen?« »Geschehen«, versetzte der Gemahl, dem die Aussicht auf den Besuch eines berühmten Mannes unmöglich allen Ärger auf der Stelle niederschlagen konnte. »Der tolle Mensch hat von dem Baum, den ich Eugenien bestimmte, eine der 9 Orangen abgerissen. Ach, das Ungeheuer! Somit ist unserem Spaß geradezu die Spitze abgebrochen. Und Max mag sein Gedicht nur gleich kassieren.« »Oh, nicht doch«, sagte die dringende Dame. »Die Lücke lässt sich leicht ausfüllen. Überlasst es nur mir.« »Geht beide jetzt, erlöst, empfangt den guten Mann so freundlich und so schmeichelhaft, wie immer könnt. Er soll, wenn wir ihn irgend halten können, heut nicht weiter. Trefft ihr ihn nicht im Garten mehr, sucht ihn im Wirtshaus auf und bringet ihn mit seiner Frau. Ein größeres Geschenk, eine schönere Überraschung für Eugenien, hätte der Zufall uns an diesem Tag nicht machen können.« Solange dies im Schloss vorging, hatte sich unser Quasi-Gefangener ziemlich unbesorgt über den Ausgang der Sache, geraume Zeit schreibend beschäftigt. Weil sich jedoch gar niemand sehen ließ, fing er an, unruhig hin und her zu gehen. Darüber kam dringliche Botschaft vom Wirtshaus, der Tisch sei schon lange bereit, er möge ja gleich kommen, der Postillion pressiere. So suchte er denn seine Sachen zusammen und wollte ohne weiteres aufbrechen, als beide Herren vor der Laube erschienen. Der Graf begrüßte ihn, beinahe wie einen früheren Bekannten, lebhaft mit seinem kräftig schallenden Organ, ließ ihn zu gar keiner Entschuldigung kommen, sondern erklärte sogleich seinen Wunsch, das Ehepaar zum wenigsten für diesen Mittag und Abend im Kreis seiner Familie zu haben. »Sie sind uns, mein liebster Maestro, so wenig fremd, dass ich wohl sagen kann, der Name Mozart wird schwerlich anderswo mit mehr Begeisterung und häufiger genannt als hier. Machen Sie heute und morgen Rasttag. Das Fuhrwerk schicken wir sogleich nach Hause und mir erlauben Sie die Sorge für Ihr Weiterkommen.« Der Komponist, welcher in solchen Fällen der Freundschaft oder dem Vergnügen leicht 10-mal mehr als hier gefordert war, zum Opfer brachte, besann sich nicht lange. Er sagte diesen halben Tag mit Freuden zu, dagegen sollte morgen mit dem Frühesten die Reise fortgesetzt werden. Graf Max erbat sich das Vergnügen, Madame Mozart abzuholen und alles Nötige im Wirtshaus abzumachen. Er ging, ein Wagen sollte ihm gleich auf dem Fuße nachfolgen. Er traf Madame Mozart mit der Wirtstochter plaudernd vor dem gedeckten Tisch, wo sie sich einen Teller Suppe vorausgenommen hatte. Sie war an außerordentliche Zwischenfälle, an kecke Stegreifsprünge ihres Mannes zu sehr gewöhnt, als dass sie über die Erscheinung und den Auftrag des jungen Offiziers mehr als billig hätte betreten sein können. Mit unverstellter Heiterkeit, besonnen und gewandt, besprach und ordnete sie ungesäumt alles Erforderliche selbst. Es wurde umgepackt, bezahlt, der Postillion entlassen. Sie machte sich ohne zu große Ängstlichkeit in Herstellung ihrer Toilette fertig und fuhr mit dem Begleiter wohlgemut dem Schlosse zu, nicht ahnend, auf welch sonderbare Weise ihr Gemahl sich dort eingeführt hatte. Der befand sich inzwischen bereits sehr behaglich daselbst und auf das Beste unterhalten. Nach kurzer Zeit sah er Eugenien mit ihrem Verlobten, ein blühendes, höchst anmutiges, inniges Wesen. Sie war blond, ihre schlanke Gestalt in karmesinrote, leuchtende Seide mit kostbaren Spitzen festlich gekleidet, um ihre Stirn ein weißes Band mit edlen Perlen. Der Baron, nur wenig älter als sie, von sanftem, offenem Charakter, schien ihrer wert in jeder Rücksicht. Den ersten Aufwand des Gesprächs bestritt, fast nur zu freigebig, der gute, launige Hausherr vermöge seiner etwas lauten, mit Späßen und Histörchen sattsam gespickten Unterhaltungsweise. Es wurden Erfrischungen gereicht, die unser Reisender im Mindesten nicht schonte. Eines hatte den Flügel geöffnet. Figaros Hochzeit lag aufgeschlagen, und das Fräulein schickte sich an, von dem Baron akkompagniert, die Arie Susannas in jener Gartenszene zu singen, wo wir den Geist der süßen Leidenschaft stromweise wie die gewürzte sommerliche Abendluft einatmen. Die feine Röte auf Eugeniens Wangen wich zwei Atemzüge lang der äußersten Blässe, doch mit dem ersten Ton, der klangvoll über ihre Lippen kam, fiel ihr jede beklemmende Fessel vom Busen. Sie hielt sich lächelnd sicher auf der hohen Woge, und das Gefühl dieses Moments, des einzigen in seiner Art vielleicht für alle Tage ihres Lebens, begeisterte sie billig. Hier trat Madame Mozart zur Türe herein, und gleich darauf erschienen neue Gäste, die man erwartet hatte. Eine dem Hause sehr eng verwandte freiherrliche Familie aus der Nähe mit einer Tochter, Franziska, die seit den Kinderjahren mit der Braut durch die zärtlichste Freundschaft verbunden und hier wieder heim war. Man hatte sich allerseits begrüßt, umarmt, beglückwünscht, die beiden Wiener Gäste vorgestellt, und Mozart setzte sich an den Flügel. Er spielte einen Teil eines Konzerts von seiner Komposition, welches Eugenie soeben einstudierte. Nun aber, auf die Einladung der Hausfrau, verfügte die Gesellschaft sich nach dem geschmückten, runden Speisesalon, aus welchen den Eintretenden ein festlicher Blumengeruch und eine kühlere, dem Appetit willkommene Luft entgegenwehte. Man nahm die schicklich ausgeteilten Plätze ein, und zwar der distinguierte Gast, den seinigen, dem Brautpaar gegenüber. Weil aber der Graf gleich anfangs einige Male von Weitem und jetzt nur immer näher und mutwilliger auf Mozarts Gartenabenteuer anspielte, so dass die einen heimlich lächelten, die anderen sich umsonst den Kopf zerbrachen, was er denn meine, so ging unser Freund mit der Sprache heraus. »Ich will in Gottes Namen beichten, Finger an, auf was Art mir eigentlich die Ehre der Bekanntschaft mit diesem edlen Haus geworden ist. Ich spiele dabei nicht die würdigste Rolle, und um mein Haar, so säß ich jetzt, statt hier vergnügt zu tafeln, in einem abgelegenen Arrestantenwinkel des gräflichen Schlosses und könnte mir mit leerem Magen die Spinneweben an der Wand herum betrachten. Nun ja, rief Madame Mozart, da werd ich schöne Dinge hören. Nun, fuhr er fort, im Frühling 1770 reiste ich als 13-jähriges Bürschchen mit meinem Vater nach Italien. Wir gingen von Rom nach Neapel. Ich hatte zweimal im Konservatorium und sonst zu verschiedenen Malen gespielt. Adel und Geistlichkeit erzeigten uns manches Angenehme. Vornehmlich attachierte sich ein Abbate an uns, der sich als Kenner schmeichelte und übrigens am Hofe etwas galt. Den Tag vor unserer Abreise führte er uns in Begleitung einiger anderer Herren in einen königlichen Garten, die Villa Reale, bei der prachtvollen Straße Gratin am Meer gelegen, wo eine Bande sizilianischer Commedianti sich produzierte, Figli di Nettuno, wie sie sich neben anderen schönen Titeln auch nannten. Mit vielen vornehmen Zuschauern, worunter selbst die liebenswürdige Königin Carolina samt zwei Prinzessen saßen, wir auf einer langen Reihe von Bänken im Schatten einer zeltartig bedeckten niederen Galerie, an deren Mauer unten die Wellen plätscherten. Das Meer mit seiner vielfarbigen Streifung strahlte den blauen Sonnenhimmel herrlich wider. Gerade vor sich hat man den Vesuv, links schimmert, sanft geschwungen, eine reizende Küste herein. Die erste Abteilung der Spiele war vorüber. Sie wurde auf dem trockenen Bretterboden einer Art von Flöße ausgeführt, die auf dem Wasser stand und hatte nichts Besonderes. Der zweite aber und der schönste Teil bestand aus lauter Schiffer-, Schwimm- und Taucherstücken und blieb mir stets mit allen Einzelheiten frisch im Gedächtnis eingeprägt. Von entgegengesetzten Seiten her näherten sich einander zwei zierliche, sehr leicht gebaute Barken, beide, wie es schien, auf einer Lustfahrt begriffen. Die eine, etwas größere, war mit einem Halbverdeck versehen und nebst den Ruderbänken mit einem dünnen Mast und einem Segel ausgerüstet, auch prächtig bemalt, der Schnabel vergoldet. Fünf Jünglinge von idealischem Aussehen, kaum bekleidet, arme Brust und Beine dem Anschein nach nackt, waren teils an dem Ruder beschäftigt, teils ergötzten sie sich mit einer gleichen Anzahl artiger Mädchen, ihren Geliebten. Inzwischen war das andere, einfachere Fahrzeug näher gekommen. Hier sah man bloß männliche Jugend. Wie jene Jünglinge hochrot trugen, so war die Farbe der letzteren seegrün. Sie stutzten beim Anblick der lieblichen Kinder, winkten Grüße herüber und gaben ihr Verlangen nach näherer Bekanntschaft zu erkennen. Die munterste hierauf nahm eine Rose vom Busen und hielt sie schelmisch in die Höhe, gleichsam fragend, ob solche Gaben bei ihnen wohl angebracht wären, worauf von drüben allerseits mit unzweideutigen Gebärden geantwortet wurde. Die Roten sahen verächtlich und finster darein, konnten aber nichts machen, als mehrere der Mädchen einig wurden, den armen Teufeln wenigstens doch etwas für den Hunger und Durst zuzuwerfen. Es stand ein Korb voll Orangen am Boden. Wahrscheinlich waren es nur gelbe Bälle, den Früchten ähnlich nachgemacht. Und jetzt begann ein entzückendes Schauspiel unter Mitwirkung der Musik, die auf dem Uferdamm aufgestellt war. Eine der Jungfrauen machte den Anfang und schickte fürs Erste ein paar Pomeranzen aus leichter Hand hinüber, die, dort mit gleicher Leichtigkeit aufgefangen, alsbald zurückkehrten. Wir konnten die Geschicklichkeit auf beiden Seiten nicht genug bewundern. Die Schiffe drehten sich auf etwa 30 Schritte in langsamer Bewegung umeinander, kehrten sich bald die ganze Flanke zu, bald schief das halbe Vorderteil. Es waren gegen 24 Bälle unaufhörlich in der Luft, doch glaubte man in der Verwirrung ihrer viel mehr zu sehen. So angenehm jedoch das Auge beschäftigt wurde, so lieblich gingen fürs Gehör die Melodien nebenher. Sizilianische Weisen, Tänze, Saltarelli, Canzoni a Ballo, ein ganzes Quodlibet auf Girlandenart leicht aneinandergehängt. Die jüngere Prinzess, ein holdes, unbefangenes Geschöpf, etwa von meinem Alter, begleitete den Takt gar artig mit Kopfnicken. Ihr Lächeln und die langen Wimpern ihrer Augen kann ich noch heute vor mir sehen. Es sind 17 Jahre her, dass ich in Italien war. Wer, der es einmal sah, insonderheit Neapel, denkt nicht sein Leben lang daran. Und wer, auch wie ich, noch halb in Kinderschuhen gesteckt. So lebhaft aber wie heute in ihrem Garten, war mir der letzte schöne Abend am Golf kaum jemals wieder aufgegangen. Wenn ich die Augen schloss, ganz deutlich, klar und hell, den letzten Schleier von sich hauchend, lag die himmlische Gegend vor mir verbreitet. Meer und Gestade, Berg und Stadt, die bunte Menschenmenge an dem Ufer hin und dann das wundersame Spiel der Bälle durcheinander. Ich glaubte wieder dieselbe Musik in den Ohren zu haben. Ein Kranz von fröhlichen Melodien zog innerlich an mir vorbei, Fremdes und Eigenes, Kreti und Pleti, eines immer das andere ablösend. Von ungefähr springt ein Tanzliedchen hervor. 6/8-Takt, mir völlig neu. Halt, dachte ich, was gibt's hier? Das scheint ein ganz verteufelt niedliches Ding. Ich sehe näher zu, alle Wetter. Das ist ja Massetto, das ist Zerlina. Er lachte gegen Madame Mozart hin, die ihn sogleich erriet. Die Sache, fuhr er fort, ist einfach diese. In meinem ersten Akt blieb eine kleine, leichte Nummer unerledigt. Duett und Chor einer ländlichen Hochzeit. Vor 2 Monaten nämlich, als ich dieses Stück der Ordnung nach vornehmen wollte, da fand sich auf den ersten Wurf das Rechte nicht alsbald. Eine Weise, einfältig und kindlich und spritzend von Fröhlichkeit über und über, ein frischer Busenstrauß mit Flatterband dem Mädel angesteckt, so musste es sein. Weil man nun im Geringsten nichts erzwingen soll und weil dergleichen Kleinigkeiten sich oft gelegentlich von selber machen, ging ich darüber weg und sah mich im Verfolg der größeren Arbeit kaum wieder danach um. Ganz flüchtig kam mir heute im Wagen, kurz ehe wir ins Dorf hineinfuhren, der Text in den Sinn. Da spann sich denn weiter nichts an, zum wenigsten nicht, dass ich's wüsste. Genug ein Stündchen später in der Laube beim Brunnen erwisch ich ein Motiv, wie ich es glücklicher und besser zu keiner anderen Zeit auf keinem anderen Weg erfunden haben würde. Man macht bisweilen in der Kunst besondere Erfahrungen. Ein ähnlicher Streich ist mir nie vorgekommen. Denn eine Melodie, dem Vers wie auf den Leib gegossen, doch um nicht vorzugreifen, so weit sind wir noch nicht, der Vogel hatte nur den Kopf erst aus dem Ei, und auf der Stelle fing ich an, ihn vollends rein herauszuschälen. Dabei schwebte mir lebhaft der Tanz der Zerline vor Augen und wunderlich spielte zugleich die lachende Landschaft am Golf von Neapel herein. Mittlerweile hatten meine Hände das bekannte große Unheil angerichtet. Die Nemesis lauerte schon an der Hecke und trat jetzt hervor in Gestalt des entsetzlichen Mannes im galonierten blauen Rock. Ein Ausbruch des Vesuvio, wenn er in Wirklichkeit damals an dem göttlichen Abend am Meer Zuschauer und Akteurs die ganze Herrlichkeit Parthenopes mit einem schwarzen Aschenregen urplötzlich verschüttet und zugedeckt hätte, bei Gott, die Katastrophe wäre mir nicht unerwarteter und schrecklicher gewesen. Ein Gesicht wie aus Erz, einigermaßen dem grausamen römischen Kaiser Tiberius ähnlich. Sieht so der Diener aus, dachte ich, nachdem er weggegangen. Wie mag erst seine Gnaden selbst reinsehen? Jedoch, die Wahrheit zu gestehen, ich rechnete schon ziemlich auf den Schutz der Damen, und das nicht ohne Grund. Denn diese Stanzel da, mein Weibchen, etwas neugierig von Natur, ließ ich im Wirtshaus von der dicken Frau das Wissenswürdigste von den sämtlichen Persönlichkeiten der gnädigen Herrschaft in meinem Beisein erzählen. Ich stand dabei und hörte so. Hier konnte Madame Mozart nicht umhin, ihm in das Wort zu fallen und auf das Angelegentlichste zu versichern, dass im Gegenteil er der Ausfrager gewesen. Es kam zu heiteren Kontestationen zwischen Mann und Frau, die viel zu lachen gaben. Dem sei nun wem wolle, sagte er. Kurzum, ich hörte so entfernt etwas von einer lieben Pflegetochter, welche Braut, sehr schön, dazu die Güte selber sei und singe wie ein Engel. Per Dio, fiel mir jetzt ein, das hilft dir aus der Lauge. Du setzt dich auf der Stelle hin, schreibst das Liedchen auf, soweit es geht, erklärst die Sottise der Wahrheit gemäß und es gibt einen trefflichen Spaß. Gedacht, getan. Ich hatte Zeit genug, auch fand ich noch ein sauberes Bögchen grün liniert Papier. Und hier ist das Produkt. Ich lege es in diese schönen Hände. Ein Brautlied aus dem Stegreif, wenn Sie es dafür gelten lassen wollen. So reichte er sein reinlichst geschriebenes Notenblatt Eugenien über den Tisch. Des Onkels Hand aber kam der ihrigen zuvor. Er haschte es hinweg und rief, »Geduld, noch einen Augenblick, mein Kind!« Auf seinen Wink tat sich die Flügeltüre des Salons weit auf und es erschienen einige Diener, die den verhängnisvollen Pomeranzenbaum anständig ohne Geräusch in den Saal hereintrugen und an der Tafel unten auf eine Bank niedersetzten. Gleichzeitig wurden rechts und links 2 schlanke Myrtenbäumchen aufgestellt. Eine am Stamm des Orangenbaums befestigte Inschrift bezeichnete ihn als Eigentum der Braut. Vorn aber auf dem Moosgrund stand, mit einer Serviette bedeckt, ein Porzellanteller, der, als man das Tuch hinwegnahm, eine zerschnittene Orange zeigte, neben welche der Oheim mit listigem Blick des Meisters Notenhandschrift steckte. Allgemeiner unendlicher Jubel erhob sich darüber. »Ich glaube gar«, sagte die Gräfin, »Eugenie weiß noch nicht einmal, was eigentlich da vor ihr steht. Sie kennt wahrhaftig ihren alten Liebling in seinem neuen Flor- und Früchteschmuck nicht mehr.« Bestürzt, ungläubig sah das Fräulein bald den Baum, bald ihren Oheim an. »Es ist nicht möglich«, sagte sie. »Ich weiß ja wohl, er war nicht mehr zu retten.« »Du meinst also«, versetzte jener, »man habe dir nur irgend ungefähr so ein Ersatzstück ausgesucht?« »Das wär was rechts.« »Nein, sieh nur her. Ich muss es machen, wie es in der Komödie der Brauch ist, wo sich die totgeglaubten Söhne oder Brüder durch ihre Muttermäler und Narben legitimieren. Schau diesen Auswuchs da. Und hier die Schrunde übers Kreuz. Du musst sie 100-mal bemerkt haben. Wie? Ist er's oder ist es nicht?« Sie konnte nicht mehr zweifeln. Ihr Staunen, ihre Rührung und Freude war unbeschreiblich. Es war ein von ihr lange Jahre gepflegtes Bäumchen, das dann aber im voraufgegangenen Jahr verdorrte und scheinbar nicht mehr zu retten war. Indessen war dies dem Oheim mit Hilfe des Gärtners doch heimlich gelungen. Der Leutnant hatte schon vor Tische Gelegenheit und Zeit gefunden, seinen dichterischen Beitrag zu der feierlichen Übergabe des Pomeranzenbäumchens ins Reine zu bringen und seine vielleicht ohnehin etwas zu ernst gehaltenen Verse durch einen veränderten Schluss den Umständen möglichst anzupassen. Er zog nunmehr sein Blatt hervor, das er vom Stuhl sich erhebend und an die Cousine gewendet vorlas. Der Inhalt der Strophen war kurz gefasst dieser. Ein Nachkömmling des vielgepriesenen Baums der Hesperiden, der vor Alters auf einer westlichen Insel im Garten der Juno als eine Hochzeitsgabe für sie von Mutter Erde hervorgesprost war und welchen die drei melodischen Nymphen bewachten, hat eine ähnliche Bestimmung von jeher gewünscht und gehofft, da der Gebrauch, eine herrliche Braut mit seinesgleichen zu beschenken, von den Göttern vorlängst auch unter die Sterblichen kam. Nach langem vergeblichem Warten scheint endlich die Jungfrau gefunden, auf die er seine Blicke richten darf. Sie erzeigt sich ihm günstig und verweilt oft bei ihm. Doch der musische Lorbeer, sein stolzer Nachbar an Bord der Quelle, hat seine Eifersucht erregt, indem er droht, der kunstbegabten Schönen Herz und Sinn für die Liebe der Männer zu rauben. Die Myrte tröstet ihn umsonst und lehrt ihn Geduld durch ihr eigenes Beispiel. Zuletzt jedoch ist es die andauernde Abwesenheit der Liebsten, was seinen Gram vermehrt und ihm nach kurzem Siechtum tödlich wird. Der Sommer bringt die Entfernte und bringt sie mit glücklich umgewandtem Herzen zurück. Das Dorf, das Schloss, der Garten, alles empfängt sie mit 1000 Freuden. Rosen und Lilien in erhöhtem Schimmer sehen entzückt und beschämt zu ihr auf. Glück winken ihr Sträucher und Bäume. Für einen, ach, den Edelsten, kommt sie zu spät. Sie findet seine Krone verdorrt, ihre Finger betasten den leblosen Stamm und die klirrenden Spitzen seines Gezweigs. Er kennt und sieht seine Pflegerin nimmer. Wie weint sie? Wie strömt ihre zärtliche Klage. Apollo von Weitem vernimmt die Stimme der Tochter. Er kommt, er tritt herzu und schaut mitfühlend ihren Jammer. Alsbald mit seinen allheilenden Händen berührt er den Baum, dass er in sich erbebt, der vertrocknete Saft in der Rinde gewaltsam anschwillt, schon junges Laub ausbricht, schon weiße Blumen da und dort in ambrosischer Fülle aufgehen, ja, denn was vermöchten die himmlischen nicht? Schön runde Früchte setzen an, 3x3 nach der Zahl der 9 Schwestern. Sie wachsen und wachsen, ihr kindliches Grün zusehends mit der Farbe des Goldes vertauschend. Phöbus, so schloss ich das Gedicht. Phöbus überzählt die Stücke, weidet selbsten sich daran. Ja, es fängt im Augenblicke ihm der Mund zu wässern an. Lächelnd nimmt der Gott der Töne von der saftigsten Besitz. Lass uns teilen, holde Schöne, und für Amorn diesen Schnitz. Der Dichter erntete rauschenden Beifall, und gern verzieh man die barocke Wendung, durch welche der Eindruck des wirklich gefühlvollen Ganzen so völlig aufgehoben wurde. Vortrefflich, triumphierte Max, da hätten wir ihn ja, den schönen Gott, wie er sich just gedankenvoll über den heiligen Quell hinbeugt. Und damit nicht genug, dort seht nur einen alten Satyr hinten im Gebüsch, der ihn belauscht. Man möchte darauf schwören, Apoll besinnt sich eben auf ein lange vergessenes arkadisches Tänzchen, das ihn in seiner Kindheit der alte Chiron zu der Zither lehrte. So ist's nicht anders, applaudierte Franziska, die hinter Mozart stand. Und, fuhr sie gegen diesen fort, bemerken Sie auch wohl den fruchtbeschwerten Ast, der sich zum Gott heruntersenkt? Ganz recht, es ist der ihm geweihte Ölbaum. Keineswegs, die schönsten Apfelsinen sind's. Gleich wird er sich in der Zerstreuung eine herunterholen. Vielmehr, rief Mozart, er wird gleich diesen Schelmenmund mit 1000 Küssen schließen. Damit erwischte er sie am Arm und schwur, sie nicht mehr loszulassen, bis sie ihm ihre Lippen reiche, was sie denn auch ohne vieles Sträuben tat. Unter diesen und ähnlichen Scherzen stieg Lustigkeit und Mutwillen immer mehr. Die Männer spürten nach und nach den Wein, es wurden eine Menge Gesundheiten getrunken, und Mozart kam in den Zug, nach seiner Gewohnheit in Versen zu sprechen, wobei ihm der Leutnant das Gleichgewicht hielt und auch der Papa nicht zurückbleiben wollte. Eugenie hatte sich im Stillen längst mit ihrem Kleinod aus der Laube des Tiberius vertraut gemacht. Allgemein verlangte man jetzt, das Duett vom Komponisten und ihr gesungen zu hören, und der Oheim war glücklich, im Chor seine Stimme abermals geltend zu machen. Also erhob man sich und eilte zum Klavier ins große Zimmer nebenan. Ein so reines Entzücken nun auch das köstliche Stück bei allen erregte, so führte doch sein Inhalt selbst mit einem raschen Übergang auf den Gipfel geselliger Lust, wo die Musik an und für sich nicht weiter in Betracht mehr kommt. Und zwar gab zuerst unser Freund das Signal, indem er vom Klavier aufsprang, auf Franziska zuging und sie, während Max bereitwilligst die Violine ergriff, zu einem Schleifer persuadierte. Der Hauswirt säumte nicht, Madame Mozart aufzufordern. Im Nu waren alle beweglichen Möbel, den Raum zu erweitern, durch geschäftige Diener entfernt. Es musste nach und nach ein jedes an die Tour. Und Fräulein Tante nahm es keineswegs übel, dass der galante Leutnant sie zu einem Menuett abholte, worin sie sich völlig verjüngte. Der Abend war herbeigekommen, die Sonne nah am Untergehen. Es wurde nun erst angenehm im Freien, daher die Gräfin den Damen vorschlug, sich im Garten noch ein wenig zu erholen. Der Graf dagegen lud die Herren auf das Billardzimmer, da Mozart bekanntlich dies Spiel sehr liebte. So teilte man sich denn in zwei Partien, und wir unsererseits folgen den Frauen. Nachdem sie den Hauptweg einigemal gemächlich auf- und abgegangen, erstiegen sie einen runden, von einem hohen Rebengeländer zur Hälfte umgebenen Hügel, von wo man in das offene Feld, auf das Dorf und die Landstraße sah. Die letzten Strahlen der herbstlichen Sonne funkelten rötlich durch das Weinlaub herein. »Wäre hier nicht vertraulich zu sitzen«, sagte die Gräfin, »wenn Madame Mozart uns etwas von sich und dem Gemahl erzählen wollte?« Sie war ganz gerne bereit, und alle nahmen höchst behaglich auf den im Kreis herbeigerückten Stühlen Platz.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Achim Gerz las die zweite Folge der Erzählung »Mozart auf der Reise nach Prag« von Eduard Mürike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22:30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazz-Magazin auf NDR Kultur, heute mit unserem Fenster nach Europa, das sich ein zweites Mal für einen Auftritt des Espen Svensson Trios 2005 im Londoner Barbican Center öffnen wird. Play Jazz ferner mit Musik vom Manon Mulinaire Quintett, von Danny und Deborah Gurgel, von denen unser Jazz-Album der Woche stammt, von Thomas Tito und Michel Camilo, von Lucia Rey sowie ebenfalls von David Sand, der am vergangenen Sonntag gestorben ist. Zu all dem begrüßt Sie Thomas Hage.